Ukraine-Konflikt, Finanzkrise, Autokrise. Wir haben rechtspopulistische und nationalistische Strömungen. Schließlich der Brexit und der Handelskrieg. All das sind Eckpfeiler der Herausforderungen, mit denen die EU schon seit Jahren lang kämpft. Wie geht es weiter mit Europa? Wie kann Europa diese Konfliktfelder, wie kann sie die besiegen? Ich frage mich, hat Europa noch das Schlimmste vor sich? Die EU muss den drohenden Brexit stemmen. Hier geht es ja darum, dass das Vereinigte Königreich England austreten will aus der EU. Und damit kommen riesige Kosten auf die EU zu. Man rechnet damit, dass wir einen Ausfall haben von Mitgliedsbeiträgen bis zum Jahr 2027 von ungefähr 84 Milliarden Euro. Nur weil England austritt aus der EU. Das ist sehr, sehr viel Geld. Erleben wir eine Immobilienblase? Erschüttert die Welt eine Weltwirtschaftskrise? Ist der totale Zusammenbruch der Märkte nur noch eine Frage der Zeit? Wo soll ich heute mein Geld anlegen? Ist Gold krisensicher? Viele Menschen fragen sich, ist mein Geld auf der Bank? Bekomme ich das überhaupt wieder, wenn eine Krise dann über Europa fegt? Und was ist mit dem Terror? Nach dem antisemitischen Anschlag vor ein paar Tagen fragen wir uns, was kommt hier auf Deutschland auf uns zu? Wie groß ist die Terrorgefahr in Europa wirklich? Ja, und was ist mit den weltweit ungelösten kulturellen, politischen Krisen? Wie steht es mit der Zukunft Amerikas? Kommt es zu einer neuen Weltordnung? Wird die Menschheit sich selber vernichten? Die Möglichkeit hätten wir dazu, oder? Mit Atombomben, was wäre, wenn diese in die Hände von Rebellen gelangen würden? Fragen über Fragen. Und dann erst der Klimawandel. Wird dieser Wandel, das Eis der Pole schmelzen, werden riesige Städte wie London einfach im Wasser verschwinden? Und was ist mit den Flüchtlingskrisen? Wir erleben durch den Klimawandel, vor allem in Afrika, Hungersnöte, auch in Asien, kann es passieren, dass eine Massenflucht nach Europa kommt. Hier ist mein kleiner Sohn Levi. Wenn ich in seine wunderschönen Augen gucke, dann frage ich mich, welche Zukunft erwartet mein Sohn? Wie wird die Welt aussehen, wenn Levi 10, 15, 20, 30 Jahre alt sein wird? Welche Herausforderungen wird er dann erleben? Ich weiß nicht, ob wir heute hier unter uns einen Vater oder eine Mutter haben. Vielleicht hast du die gleichen Fragen. Du hast kleine Kinder. Welche Welt, welches Europa erwartet mein Kind? Wird das eine Welt des Terrors sein? Eine Welt der Finanzkrisen? Eine Welt voller Krankheiten und Seuchen? Wir denken nur zurück. Ich glaube, das kam heute erst in den Medien wirklich an die Öffentlichkeit. Verunreinigtes Milch muss wieder zurückgezogen werden von den Discountern. In welcher Welt wird mein kleiner Sohn Levi aufwachsen? Kannst du dich noch erinnern an diesen Tag? Welcher Tag war das? Der 11. September 2001. Schon 18 Jahre liegt das zurück. Eine sehr lange Zeit. Nicht alle von uns waren da schon auf der Welt. Bei mir war das gerade so, ich war in der Schule und ich kam nach Hause. Da fragte ich mich, warum guckt Mama jetzt Fernsehen? Also bei uns lief der Fernseher eigentlich immer nur abends. Da sagte Mama, hier ist was Schreckliches passiert in Amerika. Da ist ein Flugzeug hier in das World Trade Center gerast. Und ich verstand die Welt nicht mehr. Was? In Amerika? Ein Flugzeug? Ein Terroranschlag? Kurze Zeit später folgte das zweite Flugzeug. Für mich war klar, die Welt wird nie wieder so sein, wie sie einmal war. Ich hatte Angst persönlich damals vor einem dritten Weltkrieg. Groß verändert hat sich anscheinend nichts. Aber wenn wir genau hinschauen in die politische Lage, auch welche Macht Amerika hat jetzt in der Welt, hat sich da schon etwas getan. Diese Terroranschläge, das waren so der Turning Point, etwas, was die Welt für immer gedreht hat. Terror ist heute leider schon Alltag geworden. Am Mittwochnachmittag ist Stefan B. durch Halle Saale gekommen. Er ist dort mit seinem Auto angehalten, hat versucht, eine Synagoge dort hineinzudringen. Zum Glück hat die Tür gehalten, aber Stefan B. hat zwei andere Menschen einfach kaltblütig erschossen, ist geflüchtet. Die Polizei hat ihn später gefasst. Terror ist heute Alltag geworden. Überall berichten uns die Medien von Anschlägen, von Selbstmordattentätern an Autobomben. All das zählt schon zur Tagesordnung. Und ich frage mich tief in meinem Herzen, wohin geht die Reise? Was bringt Zukunft Erde? Wie sieht die Zukunft in Europa aus? Heute Abend sind wir aber nicht hier, um so eine Untergangsstimmung zu kreieren. Wir sind hier, weil Gott für uns gute Nachrichten hat. Diese Welt, das war so nie Gottes Plan. Gott hat heute Abend unglaubliche gute Nachrichten für dich. Es gibt jemanden, der die Zukunft kennt. Es gibt jemanden, der die Zukunft voraussagen kann. Und es gibt jemanden, der uns heute Abend erzählt, was die Zukunft für Europa bringt. Wir möchten heute Abend das Wort Gottes aufschlagen. Und vielleicht haben wir eine Bibel mit dabei oder eine bekommen oder auf dem Smartphone. Wir haben die Texte auch hier vorne. Wir wollen heute einige Texte lesen. Wir möchten erstmal zu demjenigen gehen, der behauptet, dass er die Zukunft kennt. In Jesaja Kapitel 46, die Verse 9 und 10, da lesen wir davon: Ich bin der einzig wahre Gott. Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündigte ich die Zukunft an. Meine Pläne verwirkliche ich, und was mir gefällt, das führe ich aus. Es gibt einen Gott im Himmel. Dieser Gott kennt die Zukunft. Er hat alles unter Kontrolle. Wir brauchen keine Angst haben. Wenn ich eine Verbindung mit diesem Gott habe, wenn er mein Vater ist, dann brauche ich den morgigen Tag nicht zu fürchten. Das sind doch gute Nachrichten, oder? Heute Abend wollen wir jemanden anschauen, der in einem Traum die Zukunft von Gott gezeigt bekommen hat. Das ist einer der faszinierendsten und spannendsten Prophezeiungen, die wir in der gesamten Bibel finden. Da war ein König, der König hieß Nebukadnezar. Wir finden diese Geschichte im Buch Daniel, und dieser König hatte einen Traum. Wir lesen gemeinsam Daniel Kapitel 2 und dort Vers 1. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar einen Traum, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Am nächsten Morgen wachte er auf, hatte keine Ahnung, was war der Traum, aber er hat den Eindruck gehabt, der Traum muss unwahrscheinlich wichtig gewesen sein. Jetzt hole ich mir meine Ratgeber. Die sollen mir bitte schön erzählen, was ich geträumt habe, und dazu auch noch gleich die Deutung. Hast du schon mal einen Traum gehabt und du konntest dich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, aber du wusstest, das war ein ziemlich intensiver Traum? Ist das dir schon mal passiert? Ja oder nein? Vielleicht? Wir träumen ja immer, alle, oder? Manchmal können wir uns an unsere Träume erinnern, aber nicht jedes Mal. Vielleicht hast du einen Traum gehabt, weil du zu viel gegessen hast. Die Pizza in deinem Magen, naja, der Käse, der hat dann gekämpft mit deinem Magen, und da hast du dann geträumt, dass ein Löwe auf dich zukommt, aber eigentlich war das der Käse in deinem Magen, das war der Kampf, und das ist dann einfach bei dir irgendwo dort in deinem Kopf, hat sich das da abgespielt. Aber dieser König, Herr Nebukadnezar, hat nicht zu viel Pizza gegessen, zu viel Käse in seinem Magen. Er hat einen Traum von Gott erhalten. Er wollte unbedingt wissen, worum geht es in dem Traum. Ich habe das vergessen, das war wichtig. Und er wollte gleich auch noch die Deutung haben. So kamen seine Wahrsager, seine Traumdeuter, seine wichtigen Leute und haben gesagt: König, erzähl uns, was hast du geträumt? Dann bringen wir dir auch die Deutung. Aber der König wusste, so nicht. Wenn ihr mir noch nicht mehr erzählen könnt, was ich geträumt habe, wie kann ich dann sicher sein, dass ihr mir auch die richtige Deutung erzählen werdet? Ihr bekommt eine Deadline von mir. Wenn ihr mir nicht den Traum und die Deutung bringt, dann werde ich eure Hände, eure Füße, euren Kopf abhacken, und habt ihr ein großes Problem. Also, ich möchte jetzt gerne was sehen. Unter diesen Menschen, da war auch ein junger Mann mit dem Namen Daniel, ein Mann Gottes, er war ein junger Jude. Mit 17 Jahren kam er von Jerusalem nach Babylon, wurde entführt und musste jetzt dem König Nebukadnezar dienen. Wie hättest du reagiert, wenn du nur noch 24 Stunden Zeit hast, um zu leben, und vor so einer schwierigen Aufgabe bestehst. Daniel wusste, was zu tun war. Er hat was gemacht? Er hat seine Hände gefaltet und er hat gebetet. Manchmal gibt es in unserem Leben Momente, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Manchmal haben wir das Gefühl, unser Leben ist vorbei. Wir können das nicht mehr ertragen. Der Schmerz ist so schlimm. Was hat Daniel gemacht? Er hat gebetet. Wenn Menschen keine Lösung mehr wissen, hat Gott unendlich viele Möglichkeiten. Gott ist nur ein Gebet von uns entfernt. Dieser großartige Gott hat Daniel den Traum offenbart, dazu auch noch die Deutung. Und so kam dann Daniel mit diesem im Gepäck zu dem König und sagte ihm hier in Daniel 2, Vers 28, aber es gibt, ich liebe das, Daniel sagt hier nicht, es gibt wahrscheinlich einen Gott. Es könnte sein, dass es einen Gott gibt. Zu 99% gibt es einen Gott. Nein, Daniel sagt, es gibt einen Gott. Gott ist da. Er lebt. Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Dieser Traum hier handelt von Weltreichen. Der Traum geht bis in welche Zeit? Was sagt der Text? Bis an das Ende der Zeit. Somit in unsere heutige Zeit. Er fängt an in den Tagen Daniels und geht bis an das Ende der Tage. Hier der Traum, Daniel 2, Vers 31 bis 33. Du König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus feinem, was? Feinem Gold. Seine Brust und Arme waren aus Silber. Sein Bauch und seine Lenden aus Kupfer. Seine Oberschenkel aus Eisen. Schließlich seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Der König sagt, ja. Genau das habe ich geträumt, Daniel. Wow, woher weißt du das? Und Daniel, wie geht's dann weiter? Da sahst du, bis ich einen Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Daniel, genau das habe ich gesehen. Ich hatte diesen Traum. Da war dieses Standbild. Der Kopf, der war aus Gold. Da war Silber, Kupfer, Eisen, Eisen und Ton. Schließlich kam der Stein und hat alles zerstört. Der Stein füllte sich, wurde groß. Und das war's dann, Daniel. Das habe ich genau so gesehen. Daniel, was bedeutet das? Kannst du mir erklären, worum es da geht? Daniel 2, Vers 36. Daniel sprach zum König, das ist der Traum. Nun wollen wer? Ich? Nein, wir. Gott und ich. Wir wollen dir jetzt die Deutung verkündigen. Worum geht es da? Hier haben wir jetzt die Geschichte der Welt. Hier haben wir die Weltmächte, wie sie aufstehen und wie sie fallen. Hier haben wir Gott, der auf dem Thron sitzt und ein Weltreich hervorkommen lässt und wieder herunterfahren lässt. Womit fängt es an mit dem Standbild? Der Kopf aus Gold. Daniel, Kapitel 2, Vers 37 und 38. Du, o König, bist ein König der Könige. Wer ist das Haupt aus Gold? Du, König Nebukadnezar, dein Weltreich, Babylon, deine Weltmacht, das ist der Staat, damit geht es los. Babylon hat regiert von 605 bis 539 vor Christus. Übrigens, ihr könnt das alles nachprüfen. Ihr bekommt nachher am Ende, wenn ihr das haben wollt, so eine Zusammenfassung. Ihr könnt es in den Geschichtsbüchern, wo auch immer ihr seid, online checken, überprüfen, das hat sich genauso erfüllt. Babylon war da. Gold ist hier das erste Symbol für Babylon. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Babylonier sehr gerne auch Gold verwendet haben. Babylon lag im heutigen Irak. Die Stadt Babylon war eine prächtige, eine reiche Stadt. Schauen wir uns diese Weltmacht Babylon genauer an. Babylon hatte mehr als 200 Tempel. Die waren unterschiedlichen Göttern geweiht. allein ein Gott hier, für den Gott Marduk, da war der Tempel 91 Meter hoch. Im Altar und im Thron waren 18 Tonnen Gold. Der heutige Wert ungefähr 700 Millionen Euro. Dazu noch eines der sieben Weltwunder der Antike. Da haben wir die hängenden Gärten, denn der König Nebukadnezar hatte eine Frau gehabt, die hat so ein bisschen die Wälder vermisst und die Berge aus ihrem Heimatland. Und so sagte sich dann Nebukadnezar, wieso nicht? Ich baue dann einfach mal hier die hängenden Gärten für dich auf. Babylon hatte riesige Mauern, ungefähr 30 Meter hoch. Die Mauern waren so breit, dass drei Streitwagen nebeneinander fahren konnten. Babylon war eine mächtige Stadt. Das wichtigste Tor war das Ishtar-Tor. Und wenn dann der König einen Kampf gewonnen hatte, marschierte er hindurch mit seinen Truppen, wurde gefeiert von der Menge. Der Umfang Babylons beträgt ungefähr 16 Kilometer im Vergleich dazu Rom. Babylon war also 2,5-mal so groß wie Rom. Durch Babylon floss dieser Fluss hier, der Euphrat, sollte also Babylon immer genug Wasser. Man erzählt sich folgende Begebenheit, da wo die Babylonier angegriffen wurden von ihren Feinden. Sie hatten ja wirklich viel in der Stadt, viele Vorräte für viele Jahre. Da standen dann die Babylonier, die Soldaten auf den Mauern und haben ihre Feinde dort von oben angeschaut und gesagt, ihr könnt noch lange versuchen, uns auszuhungern. Wir haben Essensvorräte für 20 Jahre. Übrigens, ihr seht ziemlich hungrig aus. Habt ihr ein bisschen Hunger? Und da haben sie dann Essen, Nahrung runtergeworfen von der Mauer auf ihre Feinde. Nebukadnezar war mächtig stolz auf sein Königreich. So stolz, dass wir bei den archäologischen Ausgrabungen auf jedem Baustein seinen eigenen Namen finden. Wird Babylon ewig bleiben? Ja oder nein? Nein. Der Kopf aus Gold steht für Babylon, aber es geht weiter. Wie? Welches Königreich folgt auf Babylon? Medo-Persien, Daniel 2, Vers 39. Nach dir wird aber ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Die Brüste aus Arme und Silber repräsentieren Medo-Persien. Hier sehen wir, jedes Metall steht für ein anderes Königreich. Hier die Zahlen von Medo-Persien bis 331 vor Christus. Wie ist das gekommen, der Wechsel von Babylon zu Medo-Persien? Eines Nachts schmiss der König eine große Party, das war ein anderer, nicht mal Nebukadnezar. Und die Frauen haben dort wild herumgetanzt, die Musik und der Beat, die heizten die Stimmung ein, der Alkohol floss in Strömen. Plötzlich erschien eine Hand an der Wand. Das ist kein gutes Gefühl, oder, wenn jetzt plötzlich hier eine Hand erscheinen würde, an der Wand irgendwo? Wenn das noch während eines Saufgelages passiert, nicht gut. Und diese Hand hat Folgendes an die Wand geschrieben. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Diese Worte finden wir in Daniel 5, die Verse 25 bis 28. Die Bedeutung ist, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Du bist auf einer Waage geworden und zu leicht erfunden worden. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und den Persern gegeben werden. In dieser Nacht ist Babylon gefallen. Was ist da genau passiert? Während dieser Party, da haben die Babylonier die Geräte, die eigentlich zum Gottesdienst geweiht waren, genommen. Sie hatten sie entweiht, daraus getrunken und ihren Alkohol daraus genossen. Da hat Gott diese Hand erscheinen lassen. Die Feinde waren schon auf dem Weg. Und wer war der Anführer dieser Armee? Genau, das waren natürlich die Meder-Perser. Der Anführer war Kyros. Kyros wird erstaunlicherweise 150 Jahre vorher in der Bibel schon erwähnt. Gott sagte voraus, dass Kyros der General sein wird, der Babylon einnehmen wird. Das ist unglaublich. Wo steht das in der Bibel? Hier der Beweis, Jesaja 45, Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich die Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit die Türe vor ihm geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben. Interessant hier, hier sehen wir, ja, die Türe geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen werden. Eigentlich das Gleiche in einem Satz. Das heißt, das ist unwahrscheinlich wichtig. Der Bibelschreiber sagt hier, hier passiert etwas Einzigartiges. Was ist da passiert? Da waren die Babylonier, haben diese Party geschmissen. Zeitgleich haben die Meder-Perser den Fluss Euphrat umgeleitet, um die Stadt herum und sind dann hindurch marschiert durch das trockene Flussbett hinein, also unter die Stadtmauern in die Stadt. Das finden wir heute im Kyros-Zylinder, den finden wir im Britischen Museum. Da genau wird das beschrieben, wie dieser Kampf stattgefunden hat. Für die Armee der Meder und Perser war es ein einfaches, hindurchzugehen. Warum? Weil die Babylonier waren ja gerade in Gedanken ganz woanders. Und dann plötzlich waren die Feinde, weil sie durch das Flussbett und das Trockene durch die Stadt, in die Stadt hineingekommen waren, sie waren dort, haben dann die Türe geöffnet, so konnte der Kyros einfach hindurchmarschieren. Die Tore waren weit geöffnet. Die Bibel, meine lieben Freunde, ist kein normales Buch. Sie ist das Buch der Bücher. Wir dienen einem lebendigen Gott. Er hat alles unter Kontrolle. Die Vergangenheit hat sich erfüllt, so können wir Vertrauen haben in die Zukunft. Hier, Medo-Persien, das Reich, wurde vor allem durch das persische Königreich bekannt. Am Anfang war Gold, jetzt haben wir Silber. Das Tauschmittel der Meder-Perser war, was? Silber. Kennt ihr das Märchen von der Henne, die goldene Eier legt? Ja? Oder nein? Der silberne Huhn hier legt Eier aus Platin. Nein, natürlich nicht. Aber Silber war das Tauschmittel und es ist ganz entscheidend gewesen, dass die Bibel das hier vorhersagt und es sich so genau erfüllt hat. Was kommt danach? Babylon, Medo-Persien, jetzt kommt ein drittes Königreich, Daniel Kapitel 2, Vers 39. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist, es wird über alle Länder herrschen. Wir haben Babylon, wir haben Medo-Persien, jetzt kommt Griechenland in der Geschichte. Oft kommt es hier die Frage auf, Moment mal Daniel, irgendwas verstehe ich jetzt nicht. Wir haben hier Weltreiche, okay, die jetzt gegeben, das können wir geschichtlich prüfen, aber was ist mit den anderen Weltreichen? Was ist mit dem Kaiserreich Chinas, den Inkas, den Azteken? Warum werden die nicht in der Bibel hier aufgeführt? Wo sind die? Die Bibel konzentriert sich hier in Daniel 2 auf den Großraum Europa. Zweitens geht es hier um die Mächte, die einen direkten Bezug auf das Volk, zum Volk Gottes hatten. Das ist ganz entscheidend. Natürlich hat es auch andere Reiche gegeben, aber hier ist Großraum Europa, Kontakt, direkten Bezug zu Israel, zu der Kirche. Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, jetzt kommen wir zu Griechenland, Bauch und Lenden aus Kupfer. Wieder die Frage an euch, welches Material, wir sind bei der dritten Macht, haben die Griechen verwendet? Ganz einfach, Kupfer, Bronze. Wieder hat sich die Bibel hier erfüllt. So war Kupfer das Symbol für Griechenland wie Gold für Babylon, Silber für Medo-Persien. Das war das griechische Königreich, ein riesiges Reich von Indien bis zum heutigen Griechenland. Wer war der berühmteste Führer oder, wie soll man sagen, Kämpfer, König in dem Reich? Das war Alexander der Große, sehen wir hier vorne, eine Statue von ihm. Alexander der Große hat in einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit ein gewaltiges Reich erobert. Sogar säkulare Historiker anerkennen hier diese Vorsehung Gottes an. Ich bin überzeugt, sagte jemand, dass es keine Nation, keine Stadt, kein Volk gab, wohin sein Name nicht gedrungen war. Es scheint mir, als ob eine göttliche Hand ihn bei seiner Geburt schützte und ihn bei all seinen Taten leitete. Alexander der Große war der erfolgreichste Heeresführer der Geschichte. Er plante, nachdem er sein Reich dort errichtet hatte, auch die Stadt Babylon wieder aufzubauen. Interessanterweise, das ist hier ein kleiner Exkurs, lesen wir in der Bibel, dass niemand mehr Babylon errichten wird, aufbauen wird. Aber er hat es trotzdem probiert, Alexander der Große. Was ist passiert? 2 Monate lang haben 10.000 Griechen versucht, diese Trümmer des alten Babylons hinwegzuschaffen und Babylon wieder neu zu erbauen. Aber in dieser Zeit starb Alexander der Große als junger Mann im Alter von 31 Jahren. Der Wiederaufbau Babylons wurde aufgegeben. Die Geschichte bestätigt die Prophetie Gottes. Übrigens, wir finden den Namen Babylon in der Bibel, den Namen Medo-Persien und auch den Namen Griechenland. Den finden wir in Daniel Kapitel 8, Vers 21. Dort wird Griechenland mit Namen genannt. Gott hat diesen Namen schon vorher den Menschen gegeben, ungefähr 600 vor Christus, weil er alles unter Kontrolle hat, weil er die Zukunft kennt. Nur Gott kann so etwas tun. Kommen wir zur vierten Weltmacht. Ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Das hier ist Rom, 168 bis ungefähr Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus. Das vierte Königreich ist stark wie Eisen. Und wieder die Frage, welches Material haben die Römer verwendet? Natürlich, muss doch sein, logisch, oder? Eisen. Sie hatten Schwerter aus Eisen, ihre Rüstungen bestanden aus Eisen. Wenn man so ein Schwert aus Eisen nehmen würde, und dann würde man kämpfen gegen einen Griechen, der nur ein Schwert aus Kupfer hatte. Ja, das kupferne Schwert würde einfach zerteilt werden durch die Kraft, die Eisen in sich hat. Während der eisernen Herrschaft Roms wurde Jesus geboren. Es waren eiserne Schwerter von römischen Soldaten, die nach Bethlehem gekommen waren, um dieses Baby-Jesus-Kind zu töten. Es war ein eiserner Speer, der die Seite von Jesus durchstach. Und es waren wahrscheinlich auch eiserne Nägel, die Jesus an das Kreuz geschlagen haben. Der bedeutende Rom-Historiker Gibbons sagt hier, die Symbole Gold, Silber, Kupfer repräsentieren Nationen und deren Könige, die durch die eiserne Monarchie Roms erfolgreich überwunden wurden. Der Gibbons war kein Christ, er glaubt nicht an Gott. Anerkennt dennoch hier die Macht Gottes in der Prophetie. Die Römer haben ein riesiges Reich gehabt, ganz Europa dominiert, bis nach Afrika und Asien hin. Und ich frage mich, was würde nach Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom kommen? Kommt da ein fünftes Weltreich? Wäre doch logisch, oder? Wir haben Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Kommt jetzt Erz, Zink, Aluminium, Blei? Die vier Weltreiche? Jetzt kommt ein fünftes, oder was sagt die Bibel? Was weiß man eigentlich über Rom? Wurde Rom durch ein fünftes Weltreich abgelöst, ja oder nein? Nein, Rom wurde zerteilt. Ganz spannend. Schauen wir mal, ob die Bibel uns das bestätigt. Daniel 2, Vers 41. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich wie sein wird? Was steht da? Gespalten sein wird. Das ist so in der Geschichte passiert. Rom wurde zerteilt, da kamen die barbarischen Stämme, 10 an der Zahl, die Rom unter sich aufgeteilt haben. Wir haben das heute noch, wenn wir genau auf die Karte schauen, wir sehen da die Nachfahren dieser Stämme, die Franken siedelten wo in? Frankreich, die Angelsachsen in? England, die Alemannen in? Deutschland, die Burgunder in der Schweiz, dann haben wir die Lombarden in? Italien, Sueben in Portugal, die Westgoten in Spanien, all das hat sich erfüllt. Die Bibel sagt, es kommt ein zerteiltes Reich. Und jetzt kommen wir gleich zu Europa. Wird es wieder eine Weltmacht geben? Wird Europa eine Union, ein Stamm, eine Stimme sein? Wir lesen erstmal, was vor Europa passiert, Daniel 2, Vers 43. Dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften, wie sich ihr Eisen mit Tod nicht vermischt. Die Könige würden versuchen, sich einander zu vermischen. Wie? Durch Menschensamen, durch Heirat, durch Bündnisse. Aber Gott sagte voraus, Moment mal, Europa, das fünfte Weltreich, wird zerteilt sein. Kommt mit mir heute mit nach Dänemark, nach Frederiksborg, da gibt es dieses Schloss. Und wenn wir uns dort die Wand ansehen, da in den königlichen Gemächern, haben wir den königlichen Stammbaum von ganz Europa. Und wir sehen dort, dass dieser König mit dem verbunden war, weil sein Sohn dessen Tochter geheiratet hat. Untereinander waren die alle vernetzt. Aber es war kein vereintes Reich. Wir lesen in Daniel 2, Vers 43, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander was? Haften. Das ist das Wort Gottes, die Prophetie für unsere Zeit heute. Viele Führer und Herrscher und mächtige Könige haben das probiert, ein Reich zu schaffen, eine Nation, eine Stimme. Hier haben wir Karl der Große. Er versuchte, Europa zu vereinen, aber er packte es nicht. Dann haben wir Charles V. aus Spanien. Auch er versuchte, Europa zu vereinen, hat er nicht geschafft. Er versagte, stattdessen kam er in ein Kloster, um Uhren einzustellen. Nach Charles V. haben wir Ludwig XIV. Auch er hat Europa nicht vereinen können. Wer von euch kennt diese Person hier? Napoleon. Er war sehr, sehr nah dran. Er hatte riesige Geschütze bei der Schlacht von Waterloo 1815. Er war kurz davor, England zu besiegen. Plötzlich öffnete sich der Himmel. Es kam so viel Wasser herunter, dass seine Geschütze, seine Kanonen im Schlamm stecken blieben. Und er rief aus, man berichtet davon, er hat zu Gott geschrien, Gott, Gott, du bist zu stark, du bist zu mächtig für mich. Napoleon hat es nicht geschafft, eine Europa, eine Weltmacht zu schaffen. Die Bibel hat Recht behalten. Wer ist das hier? Unsere Geschichte, eine Schande, Adolf Hitler. Adolf Hitler hatte den Wunsch, ein 1000-jähriges Friedensreich zu errichten. Woher hat er diese Idee bekommen? Aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Er wollte hier eine Weltmacht generieren. Hat Hitler das geschafft? Hitler sagte, es wird ein Volk, ein Reich, ein Führer geben. Es wird erzählt, dass Hitler eine christliche Sekretärin hatte. Und die kam eines Tages zu ihm und sagte, Hitler, du hast vor, ein Weltreich zu erbauen? Das 1000-jährige Friedensreich? Meine Bibel sagt was anderes. In Daniel Kapitel 2, da lesen wir von dem ersten, vom zweiten, vom dritten, vom vierten Weltreich. Nach Rom wird es kein weiteres Weltreich mehr geben. Hitler, du wirst den Krieg nicht gewinnen. Lass das sein. Und Hitler hat geantwortet, wir werden die Bibel neu schreiben. Hat Hitler den Krieg gewonnen? Gott sei Dank nicht. Gott hat alles unter Kontrolle. Die biblische Prophetie erfüllt sich. Alle großen Führer, die Europa vereinen wollten, sind gescheitert. Egal ob Hitler, Lenin, Stalin, Mussolini. Nur einer bestimmt den Weltlauf der Geschichte. Wer ist das? Jesus Christus. Jetzt kommen wir zur Frage, wird Europa jemals wieder eins werden? Wird Europa zu einer Weltmacht emporsteigen? Ja oder nein? Was sagt das Wort Gottes? Hier haben wir die europäische Flagge. Wie viele Sterne haben wir da? Können wir kurz mal zählen? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sterne. Warum 12 Sterne? Warum genau 12? Sterne sind ein Symbol für die Werte Einheit, Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern Europas. Die Zahl 12 steht für Vollkommenheit und Vollständigkeit. Das ist das Ziel von Europa. Wer von euch weiß, was das hier ist? Das ist der Europäische Weltrat, gar nicht so weit weg von hier, so eine Dreiviertelstunde entfernt. Wo? In Straßburg in Frankreich. Interessant hier, die Architektur des Gebäudes, der Europäische Weltrat. Was sind denn so die Ziele der EU? Vielleicht gehen wir nochmal kurz rein. Wir wollen heute nicht viel Politik machen. Wichtig ist, was das Wort Gottes sagt, aber was ist denn das Ziel der EU? Wir haben dort die Bereiche, man möchte dort eine Zusammenführung erschaffen in den Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik, Kultur, Umwelt, auch in der Bildungspolitik und Währungspolitik. Heute haben wir in dem Vortrag mit Babylon gestartet und sind jetzt bei dem zerteilten Reich. Ist Europa eins oder zerteilt? Bevor wir die Frage beantworten, wollen wir kurz mal hier einen Vergleich ziehen. Wir haben hier den Europäischen Weltrat in Straßburg und ein Gemälde. Wer von euch kennt das Gemälde? Ist das bekannt? Das hier ist Peter Bruegel aus dem 16. Jahrhundert. Und er hat hier was gemalt. Das ist der Turm zu Babylon. Gibt es da Ähnlichkeiten? Gemeinsamkeiten? Sind die zufällig? Sind die bewusst so? Warum sind die da? Hier hat das mal jemand so ein bisschen ineinander gezeichnet. Die Architekten haben das Gebäude der EU so errichtet, dass es aussieht, als ob es noch fertiggestellt werden müsste. Die EU hat große Pläne für uns alle. Was sind die Pläne der EU? Hier haben wir ein Plakat. Oh, da sehen wir wieder was im Hintergrund. Was war das nochmal? Das Gemälde von Peter Brügge. Wieder der Turm zu Babel. Das ist das ein Poster der Europäischen Union. Und dort steht in Englisch, Europe, many tongues, one voice. Übersetzt, Europa, viele Sprachen, eine Stimme. In 1. Mose, Kapitel 11, lesen wir, dass Gott die Sprachen der Menschen verwirrt hat. Warum? Weil sie sich gegen Gott erheben wollten. Und jetzt kommt Europa und sagt, Moment mal, wir werden ein Volk sein mit einer Stimme. Ist es möglich, dass Europa wieder eine Weltmacht darstellen wird? Eine Union, eine Stimme haben wird? Ja oder nein? Glaubt ihr, das ist möglich? Was sagt die Bibel heute? Nicht die Politik. Was sagt Gott im Himmel? Nach dem Vierten Reich kommt kein fünftes Weltreich. Es wird ein zerteiltes Reich sein. Und genau das erleben wir. Gottes Wort erfüllt sich. Denken wir nur an den Brexit, den ich ganz kurz hier anschneiden möchte. Wann war das nochmal? 2016. Ui, das ist schon lange her, oder? Am 23. Juni 2016 gab es ein Referendum. Da haben die Wähler des Vereinigten Königreiches mehrheitlich gestimmt. Wofür? Für den Austritt aus der EU. Deswegen auch Brexit. Und jetzt diskutiert man hin und her, wie möchte man den Brexit gestalten, kommt irgendwie nicht zu einem Ende. Man verschiebt immer wieder diesen Termin. Und jetzt hat man gesagt, spätestens am 31. Oktober 2019 soll, ja muss, England die EU verlassen haben. Ob dieser Stichtag eingehalten wird, wissen wir nicht. Ist auch nicht das Thema von heute Abend. Aber wir sehen etwas, was sich erfüllt vor unseren Augen. Einer der wichtigsten Führer dieser Bewegung hier ist dieser britische Politiker Nigel Farage. Nigel Farage, er sagt, er setzt sich intensiv für den EU-Austritt ein. Er sagt hier, wir haben eine scheiternde politische Union zurückgelassen. Die EU ist am Scheitern. Die EU ist am Sterben. Wir hoffen, wir haben den ersten Stein aus der Wand gebrochen. Ich hoffe, das ist der erste Schritt hin zu einem Europa souveräner Nationen. Meine lieben Freunde, die Prophetie erfüllt sich heute Abend vor unseren Augen. Europa wird auseinanderbröckeln. Europa wird zerteilt sein. Keine Weltmacht mehr. Fassen wir zusammen. Hat sie bis jetzt alles erfüllt? Ja oder nein? Da war der Kopf aus Gold, das war Babylon. Hat sich erfüllt. Aufstieg und Fall von Medo-Persien hat sich erfüllt. Kyros wurde 150 Jahre vorher mit dem Namen vorhergesagt, er würde Babylon einnehmen. Hat sich erfüllt. Die Tore Babylons würden offen sein bei der Einnahme. Hat sich erfüllt. Aufstieg und Fall Griechenlands hat sich erfüllt. Alexander der Große wollte Babylon wieder aufbauen, hat aber nicht geschafft, weil die Bibel das vorhergesagt hat. Hat sich erfüllt. Aufstieg und Fall der eisernen Herrschaft Roms hat sich erfüllt. Rom wird nicht durch ein fünftes Weltreich besiegt, hat sich erfüllt. Der Versuch, Europa zu vereinen durch Heirat, durch Bündnisse, durch Krieg, wird nicht funktionieren. Geschichte hat sich erfüllt. Geschichte ist keine Ansammlung von schicksalhaften Ereignissen. Gott sitzt auf dem Thron. Gott lenkt und führt alles. Und wenn dieser Gott im Himmel die Geschichte lenkt auf der Erde, kann dann Gott auch deine Geschichte, dein Leben lenken? Was meinst du? Wenn Gott alles unter Kontrolle hat, kann er auch in meinem und in deinem Leben alles unter Kontrolle haben? Unser Gott im Himmel liebt uns. Er hat einen Plan für uns. Er sagt uns das heute in seinem Wort, weil er uns gerne Mut, Hoffnung und Frieden, Sinn für die Zukunft geben möchte. Ich habe noch eine wichtige Frage an euch, bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen. Wo stehen wir heute? Sind wir in dem ersten Weltreich, Babylon? Nein. Im zweiten Weltreich, Medo-Persien? Nein. Sind wir im dritten Weltreich, Griechenland? Auch nicht. Rom heute noch am Existieren? Nein. Wir sind wo? Im zerteilten Reich, ganz unten, irgendwo in den Zehenspitzen. Was war nochmal das nächste Ereignis? Was kam da? Was hat die Bibel gesagt? Da kam ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden und traf das Standbild Unten an den Füßen, das Standbild wurde zerstört, der Stein füllte die Erde. Das war Daniel 2, Vers 34. Da sahst du, bis ich einen Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Was bedeutet der Stein? Ist das hier eine Atombombe, die explodiert? Ein Raumschiff voller Aliens? Ein Asteroid, der die Erde trifft? Nein, weit gefehlt. Wer ist der Stein? Wer ist dieser Fels? 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels aber war Christus. Wer wird kommen? Jesus, der König des Universums. Er wird selber kommen auf diese Erde. Er wird all, auf diese Erde, er wird all das Elend, diesen Schmutz, diesen Tod beseitigen. Er wird ein ewiges Weltreich aufbauen. Dieser Stein ohne Zutun von Menschenhänden wird kommen. Und vielleicht kommen wir jetzt zum allerwichtigsten Gedanken für heute, von heute Abend. Wenn sich bisher alles erfüllt hat, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, zerteiltes Reich, Europa, nur noch eine Sache fehlt, wie sicher können wir sein, dass diese letzte Sache sich auch erfüllen wird? Sehr, sehr wahrscheinlich, oder? Wir können in die Zukunft, in die Vergangenheit schauen, wir sehen, alles hat sich erfüllt, eine Sache fehlt noch, was ist das? Das Kommen Jesu, dieses ewige Reich Gottes, das nie mehr zerstört wird. Aber in den Tagen, das ist heute, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht mehr untergehen wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird wie lange bestehen? Was sagt der Text? Was sagt das Wort Gottes? Wie lange? Immer. Ewig. Es wird nie wieder aufhören zu existieren. Wir brauchen keine Angst haben. Wenn morgen die Welt untergeht, wenn da wieder ein neuer Terroranschlag ist, wenn die Finanzkrise kommt, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich Krebs bekomme, wenn ich meinen Ehepartner verliere, wenn ich sterbe, ich brauche keine Angst haben. Warum? Weil Jesus Christus mich liebt und einen Plan für mich hat. Er baut das ewige Reich Gottes. Er kommt wieder. Er liebt mich. Und wenn ich diesen Jesus als meinen Freund habe, dann brauche ich nichts zu befürchten, denn er hat alles unter Kontrolle in meinem Leben. Franz Hasel war ein Soldat in der Armee Hitlers. Hasel war ein christlicher Pastor. Er kam aus Deutschland, lebte während des Zweiten Weltkriegs, wurde dort eingezogen in die Truppen von dem Führer damals. Und da war er im tiefsten Russland. Er sollte die Ölreserven in Russland erobern. Einige Jahre vergingen. Hasel versuchte, so gut es ging, Gott treu zu sein. Es war schon fast am Ende des Krieges, da wurde Hasel eines Tages plötzlich von seinem Hauptmann gerufen. Der Hauptmann bat ihn herein, schloss die Tür, schaute Hasel direkt in die Augen und fragte ihn: Glauben Sie, dass Hitler den Krieg gewinnen wird, ja oder nein? Hasel kannte seine Bibel. Hasel kannte die Prophetie aus Daniel Kapitel 2, diese Weltreiche, das zerteilte Reich. Aber was sollte er antworten? Hasel musste ja treu sein, loyal zum Führer. Da nahm der Hauptmann die Kappe ab. Das war ein Zeichen, dass das Gespräch nur privat am Laufen war. Und da kramte Hasel seine Bibel hervor, die er immer irgendwie versteckt bei sich hatte. Und er fing an, Daniel 2 zu öffnen. Da erklärte Daniel ganz kurz und knapp die Weltreiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Er sagte dem Hauptmann, indem er ihn direkt in die Augen schaute: Hitler wird den Krieg niemals gewinnen. Bald ist es vorbei. Bald können wir nach Hause gehen. Der Hauptmann sagte: Gut, das reicht für heute. Sie können gehen. Hasel verließ den Raum. Aber bevor er wirklich aus dem Raum war, da hörte er nochmal die Stimme von dem Hauptmann, der sagte: Hasel, kommen Sie morgen früh wieder um 9 Uhr. Seien Sie pünktlich hier in meinem Büro. Und da war Hase am Grübeln in der Nacht, der wusste nicht, was ihm erwarten würde am nächsten Tag. Gibt es Stress? Gibt es den Tod vielleicht für ihn? Er war pünktlich um 9 Uhr da, machte die Tür auf, da saßen 3 Personen vor ihm. Da war der Hauptmann, rechts neben ihm noch irgendjemand, den er nicht kannte, ein Offizier, ein Hochrangiger, links neben ihm ein weiterer wichtiger Offizier. Da nahm der Hauptmann wieder seine Kappe ab und sagte: Hase, Glauben Sie, dass Hitler den Krieg gewinnen wird? Können Sie das nochmal wiederholen, was Sie gestern hier gesagt haben? Hase fing an, Daniel 2, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, Hitler wird den Krieg nicht gewinnen. Während er das erklärte, merkte er, wie die Offiziere untereinander am Tuscheln waren, ständig hin und her, am Quatschen, am Flüstern. Da sagte der Hauptmann in der Mitte, die Offiziere neben mir sind Geschichtsprofessoren, die kennen sich sehr gut aus. All das, was sie gesagt haben, hat sich absolut zu 100% so erfüllt. Hase ging aus dem Raum und der Hauptmann hatte sich entschieden, er würde sich vorbereiten auf das Ende des Krieges. Von diesem Tag an hat der Hauptmann heimlich Nahrung gelagert, er hat Benzin zur Seite gelegt, all das gespart, weil er wusste, der Krieg würde verloren gehen. Dann war wirklich Schluss. Von den 12.000 Soldaten, die in der Einheit von Franz Hasel waren, überlebten nur ganze 7. Einer davon war Franz Hasel. Natürlich, der Hauptmann, noch ein paar andere Eingeweihte. 7 überlebten den Krieg. Als Hasel nach Hause kam, dort zu einer Straße, kam ihm nichts mehr bekannt vor. Alles war zerstört, bombardiert, lag in Schutt und Asche, aber ein einziges Haus stand noch. Welches war das? Das war sein eigenes Haus. Da war seine Frau, da waren seine Kinder, unberührt. Gott hatte sie bewahrt. Die biblische Prophetie hat in dem Leben von Franz Hase einen gewaltigen Unterschied gemacht. Sie hat alles in seinem Leben zum Positiven gewendet. Heute redet Gott zu uns ganz persönlich. Wenn wir der Prophetie glauben, dann brauchen wir absolut keine Angst zu haben. Es gibt keinen in dem ganzen Universum, der dich so gut kennt wie unser Gott im Himmel. Keiner, der dich so sehr liebt wie unser Vater im Himmel. Keiner, der so einen perfekten Plan für dein Leben hat, als unser König und Schöpfer dort oben. Jesus Christus kommt bald wieder. Das glauben wir. Alles hat sich erfüllt. Was fehlt? Das Kommen Jesu. Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Die Bibel sagt uns das nicht. Aber er wird bald kommen. Meine Frage an dich heute Abend ist, willst du in dem Reich Gottes sein? Ist es dein Wunsch, in dem Königreich Gottes zu leben? Willst du in dem ewigen Reich sein? Wenn das dein Wunsch ist, lade ich dich ein, einfach da, wo du jetzt bist, kurz deine Hand zu heben. Ja, ich will im Reich Gottes sein. Wer möchte das von uns? Amen.